ausgeliehen für immer. Weißt du, jetzt, vielleicht verleihe ich dich mal an einen anderen Podcaster für immer und mach alle Tradition am Arsch ohne dich weiter. So sieht's
weißt du,
aus.
Wie mein Charakter bei Rollenspielen standardmäßig mittlerweile heißt?
Schwanzi McSchwanzschwanz?
Ähnlich, er heißt Bastardo.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen in meinem Urlaub.
Hallo, willkommen in Reinhards Urlaub, den er wirklich dringend mal brauchte, weil er hat ja immerhin 2 Stunden Erwerbstätigkeit die Woche.
Nein, das stimmt nicht. Ich, im Gegensatz zu dir arbeite ich durchgehend und nicht immer, ich hüpfe nicht immer nur zwischendurch mal über eine Bühne und bekomme unverschämt Geld dafür. Nein,
das Einzige, was bei dir arbeitet durchgehend, ist deine Verdauung. Also sagen wir mal ehrlich, du bist der Anodübel der Podcast-Welt.
Ich stoffwechsel.
Ja, Reini ist im Urlaub. Wir begrüßen ihn auf Island. Nicht, weil er ist nicht auf Island, weil in Island bricht vielleicht der Vulkan aus, vielleicht auch nicht. Ist natürlich eine ärgerliche Situation, wenn man nicht so richtig weiß, aber weil er gesagt hat, hey, unser Hotel ist theoretisch in der Magmazone und ich werde ungern mal auf 7000 Grad erhitzt,
ich sag mal so,
ich bleib doch in Deutschland.
Unser Hotel hat die Buchung storniert, weil es das Hotel eventuell nicht mehr gibt, wenn der Vulkan ausbricht da an der Stelle.
Ist
auch egal. Ich habe meinen Urlaub verschoben, aber ich habe trotzdem eigentlich Urlaub und habe mir lange geplant vorher alle Termine so gelegt, dass ich jetzt wirklich mal eine komplette Woche, 7 Tage lang nichts tun muss für irgendeine Form von Arbeit. Ich habe letzte Woche mit Nikolas 2 Folgen extra aufgenommen in einer Woche. Ich habe die Werbung, die wir machen müssen, alle schon geschnitten. Davon hast du nichts mitbekommen, weil ich habe einfach Soundschnipsel von dir genommen und die wieder in irgendeinen Zusammenhang geschnitten, mit dem du nichts zu tun hast. Ich glaube, in dem aktuellen Clark-Werbespot rede ich von dir und einem Sexunfall mit einem Häcksler, in dem du beide Arme verlierst. Aber
toll, sehr gut.
Ja, das ist genau. Aber
die haben aber auch aufgegeben, sich anzuhören, was du da aufnimmst.
Ich glaube auch. Nichtsdestotrotz sitzen wir hier und nehmen eine Folge auf und es ist wunderschön. Ja, aber,
ich gucke Reini, aus nur, dem Fenster. Nur weil ich gesagt habe, in meiner unendlichen Großzügigkeit, Reini, ich hab Bock, ich bin heiß, komm, lass ballern. Und verstehst du, mir ist mein Publikum nicht meinem Herzen.
Du bist krank und hast nichts Besseres zu tun, du Arsch.
Das ist auch wieder richtig, ja. Ich liege zu Hause und es ist nicht so doll. Aber es geht schon wieder aufwärts. Ein Wadengiganten kann ja nicht zum Stolpern bringen. Es ging mir allerdings schon mal besser, ja.
Was machst du denn die ganze Zeit, wenn du zu Hause bist? Das ist ja was du sonst nie tust.
Also zum Beispiel habe ich gerade die 2,5 Stunden Bratwurst und Baklava Live-Folge im E-Werk durchgeguckt nach coolen Schnipseln, die wir dann irgendwann mal releasen werden. Also ich habe mir diese 2,5 Stunden Beleidigungsorgie, die Özcan Kosa mir dort wieder angetan hat, die habe ich mir zum Beispiel angeschaut. In einer reinen Arbeitsabsicht, verstehst du, nicht aus Entertainment.
Also nicht aus Freude, also.
Nicht aus Freude, es war Folter, aber ich habe es trotzdem gemacht. Alles für den Dackel.
Das war ein bisschen
Kunden.
Wie der Lude, der gucken muss, was er verkauft.
Genau. Richtig. Ich habe das Material durchgecheckt. Ich habe mal geguckt. Ja. Ich habe mir mal schön die Kamelkram vom Fischdoktor habe ich mir mal schön angeguckt, was da alles so los ist. Nein, aber ich habe ja trotzdem mehrere Tätigkeiten. Yeah. Dann habe ich das, aber Alliteration am Arsch wird für mich im Gegensatz zu dir nie Arbeit sein. Verstehst du? Es ist ja Vergnügen.
Ja, weil du auch keine Arbeit damit hast.
Nö, ich habe keine Arbeit damit. Richtig. Aber wenigstens teilen wir fair 50-50 am Ende.
Ja, das stimmt. Das ist
eigentlich Quatsch, das sollten wir gar nicht machen, Reini. Du solltest eigentlich mehr bekommen als ich.
Ich berechne dir das Schneiden.
Machst du?
Ja, mache ich.
Wirklich?
Ja, natürlich. Hallo? Ich sitze da bei jeder Folge über eine Stunde dran.
Ich bezahle dafür?
Aber keine Sorge, ich bin billig.
Ja. Geil, zum 160 Folgen, ich wusste es nicht. Aber ja gut, das ist am Ende, verstehst du, Reini, Alliteration am Arsch und auch Bratwurst und Baklava sind Dinge, die ich aus Liebe tue. Wie Erich Mielke damals sagte, ich liebe doch die Menschen. Verstehst du, ich will ja gar nicht, ich will gar nichts Böses so. Ich will, dass alle glücklich sind. Das ist eigentlich mein Ziel, verstehst du?
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du da nebenbei noch glücklich bist, ist auch noch gut. Was hat dich denn glücklich gemacht gerade zu Hause? Ich meine, du hast ja das im E-Werk angeguckt.
Durchfall. Der Durchfall hat mir gut. Nein, ich kann nicht zocken, weil ich so unfassbare Kopfschmerzen habe.
Ah.
Darf man das sagen? Doch, darf man sagen. Ich habe Corona. Ich habe Revival Party. Ich mach's nochmal.
Ja.
Lassen wir den alten Mann nochmal auferstehen. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass das noch gibt. Gibt's aber jetzt. Gibt's jetzt so eine Extended-Variante, wo man sich in die Buchse scheißt und gleichzeitig kotzen muss. Das ist wirklich toll.
Ein
von drei Sternen, würde ich
das
sagen.
Das variiert also ja sehr stark, ne? Also, das sind ja Symptome, die durchaus auch vorher schon aufgekommen sind. Aber es hat dich beim letzten Mal weniger hart erwischt, offensichtlich.
Es sieht so aus. Ich muss sagen, es hat mich aber auch diesmal noch krasser verrissen. Also, nee, eigentlich nicht noch krasser, aber einfach noch mehr Symptome. Also es fing an mit Magen-Darm, ging dann über zu Fieber und Kopfschmerzen. Kopfschmerzen blieben, jetzt ist Erkältung, Halsschmerzen und Nase. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Also, da sind auf jeden Fall viele verschiedene Varianten, die diese Scheiße an deinem Körper ausprobiert. Und es geht mir persönlich relativ hart auf die Klötze, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist schon unangenehm. Ist ja auch gerade, man könnte ja sagen, Erkältungssaison, ne? Also, wenn du rausgehst, alle schniefen und husten. Wahrscheinlich die Viren, Corona, Grippe und sonstige Rhinoviren oder so haben gerade versucht, draußen die Vormachtstellung an sich zu reißen.
Zuerst, die kämpfen miteinander. Das ist ein krasser Gangfight auf den Straßen unterwegs und in den Arschlöchern der Leute. Bei mir war es so, dass der Corona-Test ewig nicht anschlug und ich so dachte, ey, aber das ist doch, normalerweise ist Magen-Darm ja eigentlich der Klassiker. Du kriegst das, du explodierst, du schießt alles weg, du brichst den Boiler, du tapezierst das Haus neu und am nächsten Tag geht's dir plötzlich wieder gut. Das ist Magen-Darm für mich, schon immer gewesen. Mhm. Ein Tag, wo es dir so schlimm geht, dass du bereitwillig in eine Kreissäge springen wirst und der nächste Tag ist so, als wäre nichts gewesen. Bei dieser Nummer war es aber so, erster Tag super scheiße, nächster Tag ging es mir eigentlich noch schlechter. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, das habe ich eigentlich nie. Und ja, nach ein wenig Überprüfung stellte sich dann nach der dritten oder vierten Corona-Teste raus, dass ich wohl doch Corona habe. Und ja.
Ja, dauert halt.
Geil, ne? Ist es nicht. Ja, nimmt jetzt halt auch einfach noch Tage weg so. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange, ich muss jetzt wieder auf Tour gehen. Ich muss noch warten, also bevor ich das wieder kann, würde ich sagen.
Ja, klar.
So.
Ja, also der ist ja generell, ne? Also das ist ja so ein Ding, was ich verwunderlich finde, wobei ich gedacht hätte, Leute hätten das irgendwie in 2 Jahren Pandemie gelernt. Also so generell, ne, dass man, wenn man krank ist, verdammt nochmal, sich einfach mal, ne, wenn man krank ist, auch einfach mal zu Hause bleibt. Ne, und
nee, haben sie leider überhaupt nicht gelernt. Die Nachrichten, die ich bekommen habe, wieder so, ja, aber wir haben einen Babysitter genommen. Ja, ich weiß, aber soll ich auf die Bühne kacken? Würde euch das jetzt helfen? Also ja, würde eurem Babysitter helfen, wenn ich auf die Bühne kacke? Oder ich verstehe es nicht.
Also ich meine jetzt nicht nur du auf der Bühne oder sonst was, sondern auch so in normalen Büros habe ich es mitbekommen, dass Leute irgendwie sowas gesagt haben wie, ja, mein Gott, bist du krank, ein bisschen schnupfen und so, aber kannst du arbeiten kommen? So. Was ist das bitte für eine Einstellung? Haben wir echt nicht gelernt, dass man, wenn man krank ist, einfach mal zu Hause bleibt? Und wenn, also klar, es gibt Jobs, wo es eventuell knapp wird mit dem Personal und allem drum und dran, bevor mir jetzt jemand böse Mails schreibt, ja, aber wir müssen arbeiten. Also wenn Betrieb, wenn Betrieb so beschissen aufgestellt ist, dass wirklich nicht mal jemand oder 2, 3 Leute auch mal eine Woche krank sein können oder wenn sie krank sind, halt wirklich krank sind und kein Ersatz da ist oder so, dann ist da entweder der Betrieb scheiße aufgestellt oder wir befinden uns im Gesundheitssystem und das gesamte System ist einfach am Belastungsrand und abgefuckt, weil wir es kaputt gewirtschaftet haben. Aber in so einem normalen 9-to-5-Bürojob, da ist doch niemand so unglaublich wichtig, dass er nicht mal eine Woche fehlen kann, oder? Und vor allem ist es doch
nicht. Das ist ja sowieso oft nur eine selbst, also ist da oft eine eigen empfundene Wichtigkeit. Ja, in meinem Job ist leider wirklich so, ich bin nicht ersetzbar. Also kann kein anderer kommen, geht halt nicht. Und das ist auch der große
Lärm. 9 von 10 Gardena-Springern sagen was anderes, aber ja.
Du Arschloch. Aber es ist ja wirklich so, du kannst in meinem Job nicht ersetzt werden. So, es kann kein anderer auftreten, ich bin jetzt heute Abend hier Basti Bielendorfer, guten Abend. So, es geht halt nicht. Selbst mit dem Material, die Leute würden ja nicht akzeptieren, wenn ich jetzt einem Kollegen sage, hier, du lernst jetzt mein Programm auswendig, tritt's auf, das wäre einfach nicht das Gleiche. So. Dementsprechend, ja, muss man irgendwie akzeptieren, dass Leute auch mal menschliche Fehler haben und nicht können. Aber
ja, also
das ist etwas, was in Deutschland ein ganz großes Problem ist.
Ja, ich habe auch von vielen Arbeitgebern gehört, die wieder erwarten, dass Leute ins Büro kommen, auch, ja komm, ist doch nur eine kleine Erkältung. So, nee, eventuell ist es halt eine Grippe oder Corona oder sonst was. Und vor allem, wie arschig ist das? Du steckst halt deine Kollegen an, die sich dann auch damit rumschlagen müssen und so.
Und die Auswirkung auf die Firma ist am Ende doch viel größer, als wenn ein Mann fehlt. Also, ja, naja. Wenn dir nachher die halbe Abteilung fehlt, weil alle krank sind, ich habe das jetzt in der Firma von einem Freund mitbekommen, die hatten einfach alle Magen-Darm-Grippe. Ja. Also 25 Mitarbeiter und 20 waren krank, so. Dann ist eine Firma, steht dann still im weitesten Sinne. Also das ist jetzt bei mir in meinem Job nicht das Thema, weil ich ja so gesehen Alleinkämpfer bin, Solokämpfer, aber trotzdem muss man halt manchmal sagen, okay, es geht nicht. Und jetzt in dem Fall, ich mache mir die Entscheidung nie leicht. Ich mag es auch nicht. Aber was soll ich machen? Und wenn mir Leute dann schreiben, ja, aber wir haben uns schon so drauf gefreut, ich mich auch. Es ist mein Job, ich mach's gerne. Aber was willst du da machen?
Ja, geht so, halt, ne? Nicht, ne? Das geht halt nicht. Das ist aber das ist auch wieder ein Problem, das haben wir auch schon häufiger gesagt. Das ist aber bei allen Sachen so, dass Menschen dazu neigen, also oder es für manche Menschen schwierig ist, sich in andere hineinzuversetzen und die halt ihre eigene Priorität oder Kalender oder ähnliches also mehr sehen. Ne? Das ist ja auch so, du erlebst ja kein Leben so viel wie dein eigenes. Ne? Also
außer Stalker.
Ja, aber außer ja. Stalker, genau. Aber das ist ein total bescheuerter Satz, aber das ist was, was Menschen halt auch fremd ist. Ne? Also ich finde das manchmal auch komisch, wenn man drüber nachdenkt. Jede Sekunde, die du an irgendwas denkst, die dein Leben, irgendwas in deinem Leben irgendeine Bedeutung hat, hat jeder andere Mensch diesen gleichen Moment mit anderen Gewichtungen und auch andere Bedeutungen und so. Also du steckst
nicht
halt
jeden Moment, aber sehr viele Lebenssituationen teilt man mit sehr vielen Leuten.
Ja, jetzt nicht mal also. Die gleiche Situation, ich meinte eher so den gleichen Zeitpunkt. Ne? Also während du hier irgendwie, was weiß ich, struggles und sonst was, hat ein anderer Mensch halt andere Probleme und wir sind häufig, ach so, ja, nicht, okay. Genau, häufig nicht gut darin, das zu sehen oder auch nur eine Idee davon zu haben, was für Probleme andere haben. Das ist ganz, ganz viel ja so bei Prominenten, ne? Dass du nicht, dass Leute den Abstand verlieren und nicht daran denken, dass diese Leute, ne, eventuell ja auch Probleme haben. Die sehen nur, der ist erfolgreich, die hat Geld, die was weiß ich nicht was. Aber dass die Leute eventuell auch hart depressiv sind oder so, sieht man ja nicht. Ne? Also
ja, und dann nehmen sich raus, ich weiß noch, als Chester Bennington starb, klar ist es ein bisschen wenig, also ist es auf den ersten Augenblick nicht nachvollziehbar, warum ein weltbekannter Superstar, der alles hat, gesunde Kinder, eine gesunde Frau, Millionen auf dem Konto, alle lieben ihn, sich trotzdem umbringen. Aber ja. So funktionieren Depressionen nicht, ne? Und so, das hat damit nichts zu tun, das ist keine logische Krankheit. Und dass Menschen, egal ihrer Gehaltsklasse oder ihrer Herkunft, auch Probleme haben können, müsste eigentlich in den Kopf gehen. Ich habe mir dazu letztens deinen Podcast, den du mir empfohlen hattest, Smarter Leben angehört. Ich finde den Titel immer noch beknackt,
ja,
aber ich finde den Podcast gut. Und er hatte einen Neurowissenschaftler da, der über schlechte Entscheidungen sprach. Und warum wir für unser Leben schlechte Entscheidungen fällen. Ne? Warum Menschen schlecht in der Lage sind, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Mhm. Und das fand ich so das Interessante, wo ich nie drüber nachgedacht habe, aber was total logisch ist und was ich dann auch ausprobiert habe an mir selber, ob das zutrifft. Und ja, das tut es. Warum Menschen zum Beispiel nicht für ihr Alter vorsorgen? Warum Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass sie krank werden? Warum Menschen Versicherungen nicht abschließen? Sowas, ne? Und die Antwort, die er hatte, das ist jetzt nicht universell gültig, aber er sagte, einer der Hauptpunkte ist, dass wir Menschen, unser Gehirn darauf trainiert ist, im Präsens zu denken. Wir sind im Hier. Wenn wir sagen, stell dich in 10 Jahren vor, dann stellst du dir jemanden in 10 Jahren vor, aber es bist nicht du. Das ist jemand in 10 Jahren. Aber du kannst imaginativ dein eigenes Ich in 10 Jahren nicht erzeugen. So ist unser Gehirn nicht gebaut. Unser Gehirn ist immer auf jetzige Problemlösung gebaut. Wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt das Problem lösen. Das kann der Mensch unglaublich gut voraussehen. Und deswegen der Klimawandel juckt uns so wenig, weil wir nicht in der Lage sind, uns vorzustellen, wie uns in 20 Jahren der Arsch ins Wasser rutscht. Und dann habe ich das probiert mit Leuten aus meinem Umfeld, habe gesagt, stell dir mal dich selber in 10 Jahren vor. Und die mussten dann immer zugeben, dass es natürlich irgendwie geht, aber es ist nicht, es fühlt sich nicht wie du an. Es fühlt sich einfach nicht wie du an. Und das ist der Grund, warum, also sagte er, ich zitiere jetzt nur, warum Menschen ganz oft unkluge Entscheidungen fällen, wenn sie in ihrer Zukunft liegen, weil sie für ihr zukünftiges Ich sehr viel weniger Sorgfalt haben als für sich selbst jetzt im jetzigen Moment.
das ist halt auch noch weit weg, ne? Im Zweifelsfall. So Rente oder ähnliches ist halt im Zweifelsfall weit weg. Warum, ne, soll ich jetzt einen Großteil meines Gehalts irgendwie, oder einen Großteil nicht, aber warum soll ich jetzt einen Teil meines Gehalts weglegen, um irgendwie eventuell in der Zukunft das dann besser zu haben? Klar, ist das rational schlau, das zu tun, ne? Und dumm, es nicht zu tun, in irgendeiner Form vorzusorgen oder sich Gedanken zu machen. Aber es fällt halt schwerer, ne, weil man die Folgen nicht so unmittelbar erfährt.
Aber trotzdem ist es ist, also du formulierst es jetzt fast mehr als bewussten Prozess und eher als unbewussten Prozess, dass wir Menschen gar nicht dazu in der Lage sind und dass uns das auf lange Sicht killt. Aber wir sind halt evolutionär so nicht angelegt worden. Weißt du, wir sind als extrem effiziente, sofortige Problemlöser angelegt. So, der Tiger steht vor der Tür, dieses Problem ist zu lösen.
Das
der Tiger
ich ja,
steht
wenn,
nicht mit 10 Jahren vor der Tür.
Das meine ich ja, du empfindest die Sachen anders, wenn du die Folgen und ähnliches unmittelbar spürst. Also sofort.
Genau. Ja, ist richtig. Ja.
Das ist jetzt ein total blödes Beispiel und passt da wahrscheinlich nur so halb hin. Aber ich hatte ja davon erzählt, ich habe mir letztens ein Carsharing-Auto gemietet für einen Tag, weil ich damit nach Herten gefahren bin und habe am Ende des Tages die Rechnung dafür bekommen, was mich das an dem Tag auf die Strecke gekostet hat. Ich habe mir so ein Stadtmobil gemietet, bin damit, ich glaube, so um die 90 Kilometer gefahren, war irgendwie 5 Stunden unterwegs oder so, habe am Ende die Rechnung bekommen und es waren knapp 50 Euro, die das Ganze gekostet hat. In dem Moment, wo ich die Rechnung bekommen habe, dachte ich mir, boah, das ist schon teuer, ne?
Was?
Ja, Moment.
Du findest es teuer.
Ich habe das in dem Moment als teuer empfunden, weil es war im Grunde ja also für mich als Empfindung nur, ich nehme mal kurz ein Auto, fahre damit nach Herten, packe ein bisschen Kram im Büro durch die Gegend und fahre wieder nach Hause.
Ne, stopp, da macht sag mir eine andere Möglichkeit außer das eigene Auto, die kostengünstiger wäre. Taxi, Sprinter. Zug.
Nee, nix. Nein, alles nichts. Also nix. Ja, mit der Bahn fahren wäre wahrscheinlich, mit der Bahn fahren wäre deutlich billiger gewesen.
Aber dann kriegst du die Sachen nicht befördert.
Genau, hätte ich nichts befördern können und ich wäre ewig unterwegs gewesen, weil die Verbindung dahin einfach zum Kotzen ist. Du sagst gerade, irgendwas, was billiger ist, also ne, als das eigene Auto. Und genau den Punkt wollte ich aufmachen, das eigene Auto. Ich habe auch gedacht, im Gegensatz zu meinem, also ich habe das als teuer empfunden, im Gegensatz zu meinem Auto, das ich vor der Tür stehen habe. Ne, also ich habe ein Auto vor der Tür stehen, mit dem war an dem Tag aber meine Frau unterwegs. Deshalb habe ich mir ein Carsharing-Auto geliehen. Der Glaube, dass das eigene Auto deutlich günstiger ist, ist ein Irrglaube tatsächlich.
Natürlich nicht. Versicherung,
genau,
Sprit.
Wir neigen nur dazu, uns sowas schön zu rechnen, weil auch dort die Kosten beim eigenen Auto bekommen wir
versteckt
nicht.
Versteckt sind.
Ja, die bekommen wir nicht so unmittelbar präsentiert wie die beim Carsharing-Auto, wo ich am Ende des Tages eine Rechnung in meinem Briefkasten oder in meinem Postfach liegen habe. Weil ich hatte das auch bei mir korrekt erzählt und dann hat mal ein Hörer hat sich hingesetzt und das mal durchgerechnet, weil es ihn auch interessierte, mit seinen Autos, die er in letzter Zeit hatte. Also in den letzten Jahren Anschaffung, Versicherung und so weiter und kam da drauf, je nachdem, was für ein Auto du fährst, hast du für dein eigenes Auto am Tag Standardkosten, also ohne, dass du irgendwie Sprit oder ähnliches noch, also die Mobilitätskosten an sich noch bezahlst, zwischen 10 und 20 Euro pro Tag, die du auf den Tisch legst dafür, dass vor deiner Tür ein Auto steht.
Ja gut, aber die sind halt unsichtbar, ne?
Genau, die sind halt nicht unmittelbar. Die zahlst du, also die, weiß nicht, Steuern zahlst du einmal im Jahr, Versicherung im Zweifelsfall auch einmal im Jahr oder so. Jetzt kommt der Januar ja wieder.
Das ist natürlich das Ding, warum unsere Generation erstickt unter diesen ganzen, nicht Leasing, sondern unter diesen, wie nennt man das, Rabattverträgen. Wie nennt man nochmal, auf Dings
so Abos
kaufen,
oder was?
Auf ja, nicht nur Abos, aber jetzt bei Mediamarkt den Fernseher auf 48 Monate bezahlen.
Ah, Finanzkauf, also so Ratenzahlung.
Finanzkauf, wo dir immer gesagt wird, oh ja, jetzt, und dann, du glaubst gar nicht, die Schuldnerberater stellen und dieser ganze Zirkus um Schuldnerberatung, Schulden, junge Menschen in den Schulden ist in den letzten 20 Jahren ins Unermessliche gestiegen, weil diese Angebote gestiegen sind. Weil junge Leute dann sagen, ja, ich hole mir jetzt das neue iPhone, ja, dann zahle ich halt einfach 39 Euro für die nächsten 3 Jahre. Und dann zahle ich aber für meinen Fernseher auch nochmal 39 und hier zahle ich nochmal. Und am Ende merken sie aber, dass ja auch alles sich aufstottert und dass du am Ende natürlich plus die Zinsen, die du oben drauf zahlst, einfach auch für die Produkte nochmal mehr zahlst. Ja. Deswegen sind die Verkäufer von sowas natürlich interessiert daran. Und auch da zeigt sich wieder dieser Effekt, den er dort beschrieb. Menschen denken halt nicht drüber nach, dass sie das dann halt 3 Jahre bezahlen müssen. Dass sie das am Ende des Tages mehr kostet.
Ich glaube, es gibt keinen schnelleren Weg in Geldprobleme als Konsumkredite. Also Kredite für Konsumgüter, also sei es irgendwie das Auto, der Fernseher, die Playstation oder was weiß ich nicht was, der Urlaub.
Ja,
oder?
Aber wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die uns wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, haben ist gleich gut. Also mehr haben, mehr besitzen, mehr. Wir haben letzte Woche schon über die Loffi-Frage gesprochen. Was wurde früher ersetzt so? Nichts wurde ersetzt, bevor es nicht kaputt war. Heute wird es ersetzt, weil es gibt die neue Version, es gibt den größeren Fernseher, es gibt OLED, Neo-LED, was auch immer. Weißt du, es wird uns ständig suggeriert, du brauchst das Neue. Und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass wir uns in so einer Spirale befinden, die im Zusammenhang mit den nicht steigenden Löhnen und den steigenden Energiepreisen, den steigenden Mietpreisen etc. dazu führt, dass einfach viele Leute... Also das ist ja eine Spirale, die eine Katastrophe ist, weil die Leute wollen mehr, können sich weniger leisten und die Lebensunterhaltskosten steigen auch, aber die Schere zwischen dem, was man verdient und dem, was man ausgeben kann, wird immer größer.
Ja, das ist so ein Ding, was ich vielleicht ist vielleicht auch so ein Mentalitätsding, vielleicht sind manche Leute da anders, aber das ist eine Sache, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Wir hatten nie viel Geld, aber trotzdem hat meine Mutter peinlich genau drauf geachtet, sich niemals irgendwo für irgendwas Geld leihen zu müssen. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, war bei meiner Oma auch so. Sie sagte immer, das Schlimmste im Leben sind Schulden.
Ja, genau.
Und deswegen,
genau.
Das war wirklich so ganz klare Ansage, Schulden werden nicht gemacht, gibt's nicht.
Ja, genau. Und das ist bei so Konsumkrediten, würde ich sagen, auch immer richtig. Aber es gibt ja Situationen, wo du durchaus einen Kredit aufnimmst oder Schulden machst, berechenbar. Zum Beispiel, wenn du eine Immobilie kaufst, sei es jetzt ein Haus, eine Wohnung oder irgendwas, weil die wenigsten Leute haben irgendwie, wenn so eine Wohnung, sagen wir mal, 250.000 € kostet, die irgendwo auf dem Bankkonto rumliegen. Sondern wenn du alle Ersparnisse zusammenkratzt, kommst du irgendwie auf 40.000, 50.000 € Eigenkapital und dann guckst du, dass du einen Kredit bei einer Bank bekommst dafür. Ne, und zahlst dann halt dein Haus, deine Wohnung oder irgendwas ab. Das haben wir auch gemacht. Als wir die Wohnung in Ludwigshafen gekauft haben, haben wir auch unser Ersparnis, unser Eigenkapital hingelegt, haben zu der Zeit noch einen sehr, sehr guten Zinssatz von der Bank bekommen von etwas über 1%. Ich glaube 1,04 oder so. Also zu der Zeit, mittlerweile sind wir wieder bei 3 oder so. Zu der Zeit echt noch ganz gut und haben dann damit halt die Wohnung gekauft. in dem Moment hatte ich oder habe ich immer noch ja Schulden bei der Bank für die Wohnung. Aber das ist eine andere Art von Schulden. Und trotzdem, weil ich so erzogen wurde, dass man nie, also dass man keine Schulden macht oder so, ist mein erster Gedanke dabei, das so schnell wie möglich abzubezahlen. Mit Sondertilgungen, die möglich sind. Also in den meisten Darlehensverträgen für irgendwie Hausbau oder ähnlichem hast du ja sowas wie ein Sondertilgungsrecht, dass du jedes Jahr so und so viel 1.000 Euro, wenn du es schaffst, es irgendwie anzusparen, tilgen kannst. Ohne dass du irgendwie Strafzinsen drauf zahlst oder so. Habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Also ich habe immer die Sondertilgungen in Anspruch genommen, wenn das ging und so. Und ich bin jetzt erst an dem Punkt, also es hat bei mir gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, so, nee, das ist gar nicht so gut. Also diese Schulden so schnell wie möglich abzubezahlen. Wenn man in eine andere Situation kommt, wie jetzt zum Beispiel die Wohnung zu vermieten, dann ist es gar nicht so schlau, die so schnell wie möglich abbezahlt zu haben, weil sich deine Mieteinnahmen und deine Schulden gegeneinander aufrechnen.
Okay, nochmal den letzten Satz bitte. Also wenn, steuerlich meinst du jetzt?
Genau, steuerlich. Weil du versteuerst ja nur das, was du am Ende an Gewinn machst im Wesentlichen. Also ich bin kein Steuerberater, hört nicht auf mich, aber im Wesentlichen versteuerst du das, was du an Gewinn machst mit deinen Mieteinnahmen. Wenn du aber gleichzeitig noch den Kredit abbezahlst, machst du damit ja weniger Gewinn und dementsprechend zahlst du auf die Gewinne beziehungsweise darauf weniger Steuern. Im Grunde zahlt dein Mieter dir deine Wohnung ab oder deine Immobilie.
Je nachdem, wie hoch die monatlichen Raten
genau,
sind.
Genau, je nachdem, wie hoch die Raten und die Miete und so weiter sind. Aber du kannst das, wenn du es möchtest, ja so anlegen, dass im Wesentlichen die Mieteinnahmen den Kredit bedienen, wenn es gut funktioniert. Und im Grunde baust du damit dann ja Kapital auf. Herzlich willkommen bei allesaufaktien.de. die Domain gehört uns und verweist auf uns. Egal.
Gefällt mir sehr gut, der Podcast, ja, allesaufaktien.de. Nee.
Es ist, also Konsumschulden zu haben ist immer dumm, aber generell Schulden zu haben oder irgendwo einen Kredit laufen zu haben, ist ja nicht zwingend immer was Schlechtes oder den möglichst schnell zurückzuzahlen ist nicht zwingend immer die schlauste Variante. Trotzdem habe ich mich damit sehr schwer getan, weil ich anders erzogen wurde. Weil sowas auch bei meinen Eltern nie eine Rolle gespielt hat, die konnten von Eigentum nur träumen.
Ja, aber sei froh von dieser Erziehung. Also die hatte ich auch, aber viele Menschen haben das natürlich nicht. Und wo sollst du das lernen? Ja. Du wirst in diese Konsumwelt geworfen mit 18. Wenn du jetzt nicht so viel Guidance von deinen Eltern hast, und dann wird dir halt gesagt, das ist wichtig. Kinder kriegen ja schon in der Grundschule Druck, dass sie ein Handy haben müssen.
Ja, also ich hab heute ein Erlebnis gehabt. Ich war heute in Essen beim Action und ich weiß nicht, ob du diese Läden kennst.
Ist das so ein Billig-Supermarkt?
Ja, sowas in der Art, so ein bisschen, wenig Essen, sondern eher so Alltagsgegenstände von irgendwie vom iPhone-Ladekabel.
Also
über,
Teddy.
Ja,
genau, so
Teddy-artig.
Was wolltest du denn da kaufen? In solche Läden geht man doch nur, wenn man rabattierte Tupperdosen kaufen will. Oder Pümpel oder so ein Scheiß.
Ich habe dort einen Aquarellblock gekauft für Aquarellfarben für meine Frau. Auf jeden Fall stand ich dort an der Kasse und vor mir standen drei junge Mädels, die irgendwie allen möglichen Kram eingekauft haben, also mehrere Sachen, von Süßkram, also irgendwie von Essen über irgendwelchen Kram. So, dann wurde das kassiert, dann wurde gesagt, so, kostet so und so viel und dann guckte eins der Mädels auf diese Anzeige von der Kasse, ne, und legte so 3 Euro dahin und der Mensch, der kassiert hat, guckte so und meinte so, das reicht nicht. Dann guckte sie wieder auf die Kassenanzeige und legte nochmal irgendwie 20 Cent dahin. Und das ging
also
bestimmt...
Also das ist so eine Art Handel, oder?
Nee, ich weiß nicht, das ging bestimmt 2 Minuten so, dass sie dieses junge Mädchen immer irgendwie auf die Kasse geguckt hat, sich wohl unsicher war und immer eine Münze mehr dahin gelegt hat, bis sie irgendwann ihr Portemonnaie dahin ausgekippt hat und der Typ an der Kasse sich das halt, also das Geld rausgesucht hat, was sie denn bezahlen musste. Ne? Ich weiß nicht, also kann ja auch sein, dass das Mädel irgendwie Dyskalkulie oder sonst irgendwas, ne? Aber ihre beiden Freundinnen, die daneben standen, waren nicht besser. Also die haben nicht geholfen, gar nichts, sondern dieses Mädchen, also lass die vielleicht so 10, 12 gewesen sein.
Achso, so richtig kleines Kind.
Ja, okay. Genau. Die beiden anderen Mädel, die dabei waren, vielleicht so 14, aber ich bin auch schlecht, so weit einzuschätzen, aber auf jeden Fall noch Kinder, die aber
deswegen wärst du schon zweimal fast in den Knast gekommen, das wissen wir, Reini.
Das, bitte also, weiter. Die war aber also die waren offensichtlich nicht in der Lage zu gucken, was habe ich da gekauft, was kostet das? Also weil, also ich hätte mir das als Kind vorher überlegt, habe ich überhaupt genug Geld dafür, um diese Sachen zu kaufen? Und das fehlte da irgendwie komplett. Wie gesagt,
aber die konnten nicht, also
ich kenne die Hintergründe.
Oder dachte, ich versuche das gerade zu umreißen. Also die haben einfach wahllos Sachen dahingelegt, die sie, aber haben gar keinen Plan gehabt, was es kosten
richtig,
soll.
Richtig.
Wussten genau. Auch nicht, wie man es bezahlt.
Ja, genau.
Ich meine, wie? Wir sprechen jetzt nicht von Dreijährigen.
Nee, genau. Also, deshalb fand ich das ja so erschreckend, weil du schon, also ne, vielleicht fehlt es manchen Leuten. Also ist ja auch die Frage. Da kriegst du es irgendwie, also in meiner Vorstellung wäre das was du von deinen Eltern lernst. Nicht meiner Schule, sondern irgendwie deine Eltern, also bringen dir auch bei, dass du irgendwie Taschengeld hast oder wenn, also ne, auch wenn es wenig ist, dass du damit irgendwie klarkommst und so. Vielleicht hat es auch einen komplett anderen Hintergrund. Ne? Vielleicht, wie gesagt, waren das auch drei Mädels mit Dyskalkulie und konnten ja, nichts damit anfangen oder so.
Drei mit Dyskalkulie, also ja, dann würde ich aber sagen, Entschuldigung, nehmen Sie. Also dann würde ich es aber machen wie so eine Oma und sagen, Entschuldigung, ich habe Probleme mit den Augen, nehmen Sie einfach das Geld raus
ja.
Oder so.
Ja.
Da würde ich ganz sicher nicht hoch, also da würde ich da nicht Geld hintun, sagen, oh ja, das passt jetzt, oh nee, doch nicht. So, das kann man ja auch nicht machen. Also, du kannst ja jetzt ja nicht so eine Art Kuhhandel da aufmachen, sagen, also, ja, also ich, das wäre jetzt die Summe, die würde ich gerne dafür bezahlen.
Ich war auf jeden Fall überrascht. Also wenn das wirklich das Problem darin liegt, dass sie irgendwie nicht damit klargekommen sind, was Geld ist, wie man etwa, also ne, wie viel sie da haben, was das kostet und so, dann frage ich mich, was passiert, wenn die alt genug sind, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, solche Verträge abzuschließen, Finanzierung von einem Handy, von irgendwas, weil ich nehme an, nicht jeder moralisch vielleicht nicht ganz so okay Verkäufer würde die Leute aufklären, was sie denn dort tun oder kaufen.
Das ist ja wirklich absolut fürchterlich. Also es gibt ja oft diese Videos bei Instagram, wo Leute interviewt werden und da denkst du oft so, das muss gefaked sein. Also dumm ja. Oder ungebildet ist vorstellbar. Ich habe in meinem Leben, ich komme aus Gelsenkirchen, auch schon einige, sagen wir mal, wirklich durchaus hirnverbrannte Leute getroffen, aber sowas habe ich noch nicht gehört. Okay, also ist mir nicht vorstellbar, dass man, da waren zum Beispiel so zwei Mädels, die sollten, was haben die nochmal gesagt? Europa ist ein Land, Deutschland ist ein Kontinent, der Bundespräsident ist, ich frage mich nicht mehr, oder Bundeskanzler ist wirklich Helmut Kohl oder so, und du saßt da und dachtest so, wie ist es überhaupt möglich, so uninformiert zu sein?
Das ist, es gibt ja, also, war das ein Fernsehbeitrag?
Nee, es war so ein Instagram-Ding.
Ah, okay. Ich erinnere mich noch dran, es gab mal, ich weiß nicht, ob es Raab oder irgendjemand anders war, wo es auch so Umfragen zu Jugendlichen zum Thema Raab. Wahl und so gab, wo sich aber im Nachhinein rausgestellt hat, dass das zum Teil entweder hart gefaked war oder halt die tatsächlich mit Absicht Fragen doppeldeutig oder andere Antworten hingeschnitten haben oder so. Also,
glaubst du, dass es so ist? Also,
ich finde das schwer zu beurteilen. Also ja, ich habe schon richtig dumme Leute getroffen und erlebt, aber in dem Umfang wieder manchmal Leute, also ich finde es auch schlecht, dass Leute da so vorgeführt werden.
Also die werden ja natürlich, ja, also ja, das ist ja diese ganzen, ich halte dir ein Mikro ins Gesicht, neuen Instagram-Sachen, was machen sie beruflich? Und dann ist es der Bassist oder der Drummer von Blink-182 und denkt so, ja, komm, geht mir weg mit eurer gefakten Scheiße. Ja, klar, der läuft da in New York rum und zufällig beantwortet jetzt eure scheiß Frage und tut so, als wenn er irgendwas anderes machen würde.
Aber da habe ich mal ein lustiges Video gesehen, ich glaube, da hatte ich dir auch mal von erzählt, wo irgend so ein, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Mr. Beast oder sonst was war, irgendein YouTuber mit Steve Wozniak in Apple Store gegangen ist und mit seinem Mitarbeiter Rabatt ein MacBook gekauft hat. Und der Verkäufer fragte ihn nach seiner Mitarbeiternummer und er sagte nur 1.
Ja, worauf ihn, glaube ich, sogar Steve Jobs verklagt hatte oder so, ne?
Ich weiß das nicht mehr. Ist auch egal, ist anekdotisch.
Nee, aber Steve, ich glaube, ich hatte es gelesen, dass Steve Jobs ihn, ich weiß nicht, verklagt oder jedenfalls eine Riesendiskussion darum gemacht hat, weil er Platz 1 sein wollte.
Oh.
Und ja, er durchaus ein paar meine Oma hat gesagt, ein paar Baustellen. Ne, ein paar Baustellen am Start, der Bursche. Reini, es gibt auch gerade ein paar Baustellen, die ich im Fernsehen gucke und davon wollte ich dir erzählen. Dann hast du mir schon angedeutet, dass du es sogar schon kennst.
Was denn?
Squid Game The Challenge.
Hast du, bevor du zur Challenge kommst, hast du Squid Game gesehen?
Ja, sonst ist es ja irgendwie witzlos, ne? Ja, klar,
habe ich Squid Game gesehen. Ja, mein Gott, man hat davon ja so viel am Rande mitbekommen, man muss ihn nicht komplett gesehen haben, oder? Also ich habe es komplett gesehen. Ich fand Squid Game durchaus unterhaltsam. Ich habe mir danach sogar noch Alice in Borderland angeguckt. Das kam ja so grob zur gleichen Zeit und das ist eine andere Geschichte, aber irgendwie grob ähnlich.
Was ist denn Alice in Borderland? Das habe ich noch nie gehört. Das kannte ich jetzt nicht.
Alice in Borderland läuft auch auf Netflix als Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nur neu vertont. Ist eine japanische Serie, wo Leute in einer Parallelwelt landen, wo sie immer in Teams auch so Spiele machen müssen, um irgendwie da wieder rauszukommen oder so. Also ist es ganz, ganz einfach umrissen. Die Annahme ist auch, Leute machen Spiele, bei denen Leute zu Tode kommen und wo sie am Ende was gewinnen oder rauskommen oder was auch immer. Also Squid Game ist ja im Grunde auch so in der Art.
Genau, Squid Game ist auch so. Ich habe mir das angeguckt und fand es moralisch unglaublich schwierig. Ich habe gedacht,
echt, du fandest es moralisch schwierig?
Ich finde es unglaublich schwierig.
Warum?
Moralisch, weil Squid Game ja eine Dystopie ist.
Ja,
also das
ja,
ist ja
klar.
Eine reine Dystopie. Da geht's ja, wir wollen jetzt nicht spoilern, wie Squid Game am Ende ausgeht, aber was in der Mitte als Twist herauskommt, aber trotzdem hat man ja schon das Gefühl, dass Squid Game theoretisch eine Dystopie ist, wo es um die Gier von Menschen geht, wo es um die nicht enden wollende, das Bedürfnis von Menschen geht oder sich selber zu vermakeln für Kohle. So, das ist ja einfach einer der Inhalte.
Die Leute, ich glaube,
in Squid Game sind ja im weitesten Sinne dazu bereit, andere über die Klinge springen zu lassen, zu ihrem eigenen Vorteil.
Also ich glaube, was man zu Squid Game noch ganz gut sagen kann, ohne da zu viel zu spoilern, ist, die Leute, die da teilnehmen, tun das freiwillig, auch wenn sie dabei sterben
können.
Ja,
richtig, das ist der Spoiler, Reini. Das ist der größte Spoiler, den du machen kannst.
Was?
Das kommt erst in der
Mitte
der Serie raus.
Das kommt in der ersten Folge oder so.
Das kommt nicht in der ersten Folge.
Der Hauptcharakter zwingt den Hauptcharakter, irgendjemanden daran teilzunehmen in der ersten Folge?
Ja, natürlich, der wird doch entführt. Der weiß doch gar nicht, wo er ist.
Der wird entführt? Also, dass die Leute freiwillig teilnehmen, empfindest du als den größten Twist da dran?
Ich glaube, dass das mit der Auflösung, wer der eigentliche Bösewicht ist, ist für mich der größte Twist, ja.
Okay.
Ist ja auch ein Riesentwist.
Ich finde, das ist eigentlich, das kommt ja sogar in den Spielregeln, die am Anfang erklärt werden, vor, dass die Leute sich nach dem Spiel oder irgendwie an bestimmten Stellen im Spiel immer entscheiden können, möchten sie weiterspielen oder möchten sie das Geld nehmen, was jetzt aktuell erspielt wurde. Nur, es wird erst beendet, wenn alle sagen, es soll beendet werden. Das wird doch in der ersten Folge erklärt, oder?
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das glaube, dass es erst deutlich später kommt.
Okay, ist aber auch egal. Ist mittlerweile so alt und war so gehypt, das darf man durchaus jetzt auch spoilern.
Okay, dann spoilern wir das.
So, und The Challenge.
Und es geht ja nun mal um die Gier und die Bereitschaft von Menschen, andere über die Klinge springen zu lassen. Und das dann ins reale Leben zu übertragen, mit Menschen, auch wenn da keiner stirbt. Aber es wird ja alles genauso durchgeführt wie auch, ne, diese Entmenschlichung, Nummern, die gesichtslosen Guards, die Spiele gegeneinander. Am Ende, also sie hätten auch rote explodierende Tintenpacks auf den Brüsten nehmen können und halt nicht schwarze.
Also
nicht schwarze. Man weiß genau, warum sie schwarze genommen haben, ne? Weil sie gedacht haben, weiß ich nicht, am Ende gibt es dann doch Diskussionen.
Also die 90er haben mich gelehrt, dass es Roboter sind, wenn das Blut schwarz ist. Das war
genau,
bei Command & Conquer schon so. Da ist kein Mensch gestorben, das waren alles Androiden, deshalb war das Blut schwarz.
Richtig, das war zumindest in der deutschen Version so.
Ja.
Ne?
Oder lila bei Tomb Raider.
Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan, aber es kann sein. Und ich finde es wirklich moralisch schwierig. Und ich habe mit Ötze auch schon im Podcast darüber gesprochen, ich würde dort nicht teilnehmen. Und ich finde es im weitesten Sinne menschenverachtend. Jetzt aber, ich finde es auch unfassbar unterhaltsam. Ich bin der festen Überzeugung, das wird die erfolgreichste Game Show der nächsten 3 Jahre. Und ich habe mir alle 5 Folgen in die Rübe gebeamt, wie ein Geisteskranker in einer Nacht, weil ich das so unfassbar fesselnd fand und so unglaublich gut inszeniert. Und und ich abgekotzt habe, als mir dann klar wurde, was ich immer noch hart zum Kotzen finde, dass es noch nicht alle Folgen released sind.
Also,
ja, das fand ich so richtig eklig. Du bist in die
Falle getappt.
Ja, ich habe mir die letzte Folge angeguckt und habe so gedacht, ja gut, also jetzt haben sie nur noch 20 Minuten, um noch 70 Leute rauszunehmen, krass. Und dann gucke ich so, weil es wurde auch nicht angezeigt, ja, das und das ist, es ist die so und so vierte Folge, 1 oder 5 von 10 oder so. Das zeigt Netflix nicht. Ich musste im Internet nachgucken, dass noch 5 Episoden kommen. Ich hätte abkotzen können. Und jetzt hänge ich in so einer Cliffhanger-Hölle fest und ich will wirklich unbedingt wissen, wie es ausgeht. Wie ist denn deine Meinung? Also einmal, um den Leuten zu erklären, am Ende ist es Squid Game ohne Story. Also die dramaturgischen Schnipsel aus Squid Game, wo Hauptcharaktere und so existieren und eine fiktive Story präsentiert wird, gibt es halt nicht, sondern es sind einfach die Spiele aus Squid Game an 456 Probanden ausprobiert. Und das kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz, bevor du einhakst, sagen. Ich glaube, dass diese Show wirklich auch aufgrund der Amerikaner so gut funktioniert. Weil diese Oberflächlichkeit, die Amerikaner nun mal an sich haben, diese seltsame, völlige falsche I love you brother, I love you all. Du hast ja nur eine Folge gesehen. Es gibt ab einem bestimmten Punkt so eine Art Anführertypen, der einfach immer, wenn er eine Entscheidung trifft, zu einem sagt, I just want to let you know, I love you all. I love you all. You're like my family. Und weißt du, die Leute sind seit 3 Tagen da. In Deutschland wäre es so, da würde man sagen, ja, Thomas, ich kenne dich jetzt nicht, ist mir eigentlich egal. Also ist mir egal, Thomas,
diese, wer diese bist falsche du eigentlich? Freundlichkeit, ja,
wir haben doch zusammen gegessen. Deutsche haben keine falsche Freundlichkeit. Bei uns gibt's echte Freundlichkeit oder keine Freundlichkeit. Ja. Meistens gibt's Zweiteres. Aber diese falsche amerikanische Freundlichkeit, dieses I love you, you're like a family, I feel so connected, bla bla bla. Und 3 Minuten später fallen sie sich auf eine unfassbare Art und Weise in den Rücken. Du hast ja jetzt nur Folge 1 gesehen. Ich würde dir empfehlen, weiter zu gucken, weil ich habe ziemlich lange bei Bratwurst und Baklava darüber gesprochen, weil ich die Serie wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Du scheinst gar nicht so angenommen zu sein davon.
Nee, also ich fand Squid Game fand ich gut, die Serie. Also typisch japanisch, hier und da mal eine Länge. Aber dieses Squid Game The Challenge, ich habe mir die erste Folge angeguckt und mir ist das zu amerikanisch. Also es ist vom Stil her tatsächlich so, als würdest du irgendwie Pornshop, wie heißen die anderen Sachen alle, irgendwie diese.
Als würdest du jede beliebige als würdest du eine sehr hochproduzierte Temptation Island oder so sehen, weil du hast immer irgendwelche Events und dazwischen Interviews mit den Charakteren, nur dass die Charaktere keine komplett zurückgebliebenen Vollassis sind,
Ich habe in der ersten Folge eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendeine Teilnehmer anfängt, für eine verlassene Lagerbox Geld zu bieten und die sich gegenseitig überbieten. Also, ne, und dann irgendjemand ein Samurai-Schwert rausholt und sagt, hier, das habe ich mitgebracht. Aber,
wie hätte man es denn anders machen sollen? Also, um es einmal zu erklären, es kommen die Spiele vor und es werden Charaktere rausgepickt, die in Interviews gezeigt werden, die offensichtlich so als Casting genutzt wurden.
Ja.
Du siehst natürlich bei 456 in der ersten Folge scheidet ja schon die Hälfte beim ersten Spiel aus, dieses sehr bekannte mit der Figur, die man in jeder Werbung von Squid Game sieht. Genau. Da scheidet schon die Hälfte aus und natürlich mussten die Netflix-Macher irgendwie entscheiden, okay, wir zeigen jetzt irgendwie, was machen wir jetzt? Also wir müssen eine Art Identifikation für Publikum bieten. Ja, aber
die Stories, die erzählen, ne?
Es sind natürlich Amerikaner.
Ja,
ne?
Genau, das meine ich ja. Das ist das, was ich dann nicht meine.
I want to enable it for my kids. Ja. And
ich werde hier durchhalten und es allen anderen zeigen. Weißt du so?
Ja, gut, aber wir würden da sitzen, ich würde so, habe ich auch schon gesagt, ich würde so, wenn mir einer sagen würde, ja, mein Kind ist krank und ich will deswegen das Geld hier gewinnen, würde ich sagen, hör zu, weißt du was? Ich höre auf. Ich habe gar keinen Bock gegen dich zu gewinnen, weil ich würde mein Leben Tag würde ich nicht glücklich werden damit. Ich kann das nicht. Ich will keine Leute besiegen. Kann sagen,
fuck you.
Ja, das ist einfach, ich will das nicht. Ich will nicht, dass dann irgendeine Mutter ihr Kind nicht ordentlich ernähren kann, weil ich das Geld brauchte oder so. Das heißt, ich hätte niemals diesen Antrieb. Ich habe auch keinen Wettkampfgeist, hatte ich nie. Ich habe immer alle gewinnen lassen, weil es mir scheißegal war. Aber bei ich finde trotzdem, dass der Aufbau dieser Show sehr interessant ist und dass sie die Identifikationsfiguren liefern müssen, damit es irgendwie spannend bleibt. Also ja, guck dir noch ein paar Folgen an, es ist sehr interessant, wie es aufgebaut ist, weil du kriegst immer wieder Figuren präsentiert. Die Identifikation oder die Personifikation ist natürlich krass, also du hast halt einen zum Beispiel, der ist so der ganz klare Bösewicht.
Mir hat ein bisschen gefehlt, der Grund dabei zu bleiben. Also der Grund ist weiter zu gucken, weil dieses ich will es für meine Familie machen, die Charaktere, die Personen, die interessieren mich nicht. Die sind einfach, also das fühle ich, ist irgendein Typ, irgendein Ami, der da irgendwie teilnehmen möchte, ne? Das wenn dann irgendwie, was nicht, die emotionale Geschichte von irgendwem erzählt wird, dann habe ich das Gefühl, ich gucke gerade Deutschland sucht den Superstar. Weißt du, so genau, da wird ja auch immer über irgendwelche Leute, also eigentlich ist es eine Talentshow, wo es um Leute geht, die singen, jonglieren oder sonst was machen, aber es wird immer zu jedem noch erzählt, dass er ja noch irgendwie,
hat seinen Vater im Rollstuhl gepflegt und dann ja, so eine genau, Show und dann genau, steht er weinend vor dem Grab und dann so, und ich will heute für meinen Vater bei Deutschland sucht den Superstar eine ganze Mettwurst durch meine Nase ziehen. Ja, das genau, war sein Wunsch und ich ja, sehe das dann immer und sehe so, oh, das ist echt eklig.
Aber genau so fühlt sich für mich aber diese Serie an.
In dieser Serie ist es ist sehr wenig. Also es ist in Relation zu dem.
Findest du?
Gefühlt, wenn du mal guckst, ist es netto, sind es 5 bis 10 Minuten und ein Teil davon, es kommen ja auch Leute vor, die du dann ab einem bestimmten Punkt einfach irgendwie sympathisch findest. Ah. Aber was wirklich krass ist, also wo du wirklich denkst so, also das war auch, was ich jetzt schon zu sagte, ich finde, was einen das wirklich austreibt, und ich bin eh kein Philanthrop, du wirst Misanthrop durch diese Serie, weil du siehst all diese Menschen und deren Antrieb, also da sind solche menschlichen Schlechtigkeiten bei. Ich meine jetzt nicht die Person an sich, sondern wie die Leute sich verhalten. Also wenn du weiter guckst, in diesen 5 Folgen, da kommen Situationen vor, wo jemand irgendjemanden die Hand schüttelt und sagt, ey, wir sind hier zu Brüdern geworden, ich würde dich niemals. Und dann kriegt er irgendwie 10 Sekunden später die Möglichkeit, jemanden zu eliminieren, anonym. Und das Erste, was er sagt, ich nehme Spieler 2, 3, 4. Und ich so, was? Und er schmeißt jetzt den, ja, weil er ist mir nahe gekommen und ich habe gemerkt, er könnte mich hier am Weiterkommen hindern. Und ich so, was für ein mieser Kackmensch. Aber die Leute sind so. Und die belügen sich gegenseitig, sie betrügen sich, dann wird Essen ausgegeben.
Das,
ich glaube, in der ersten Folge wird auch schon Essen ausgegeben, oder?
Wo einer dann einfach. Das klingt ein bisschen wie ein Volontariat an der Frankfurter Börse.
Ja, man müsste das mal mit unterschiedlichen Gruppen durchspielen. Weißt du, 456 Erzieher, 456 Investmentbanker, da würde es dann zu Morden kommen, so, weißt du, da würden die sich einfach so abstechen, so, du Hurensohn, ich trinke dein Blut. Ne, also, du merkst auch, dass zum Beispiel die Weichen, also Leute wie ich oder du, da gar keine Chance haben. Also, es gibt eine zum Beispiel, die dann erzählt auch, für sie ist total wichtig, soziale Kontakte da zu knüpfen. Die wird sofort ausgenutzt, dann nehmen sie direkt ihr Essen ab. Gar keine Chance. Einer, der, weißt du, aber du denkst so, wie können Menschen überhaupt so sein? Also, und was auch super krass ist, es finden sich halt diese Gruppenbildung, die du jetzt noch gar nicht gesehen hast. In der ersten Folge ist das noch nicht ganz so extrem. Die werden ja in diesen Dormroom, den man auch aus der Serie kennt, ja, geführt, in diesen riesigen Aufenthaltsraum mit diesen riesigen Hochbetten. Und was wirklich, wo du wirklich denkst, krass, ist, die Latinos finden sich zusammen, die Schwarzen finden sich zusammen, die Weißen finden sich zusammen. Es ist wirklich wie im Knast.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie eine Folge Prison Break.
Es ist wirklich Prison Break. Die Aryan Brotherhood hat sich hier schon gefunden, dann die Gebildeten, dann die Doofen. Es finden sich sogar Leute wegen Frisuren zusammen. Es gibt die Mullet Gang, Typen, die ein Mullet haben, so. Aber das wirklich Interessante daran ist, ja, so bescheuert das ist, deren vereinendes Merkmal ist, sie haben eine Scheißfrisur. Und dann denkst du so, aber es ist aus sozialpsychologischer Sicht ja, unglaublich interessant zu beobachten. Ne? Zugehörigkeit, wie wichtig ist einzelnen Menschen Zugehörigkeit? Aufgrund welcher Merkmale wird diese Zugehörigkeit erzeugt? Alleine auf die Idee zu kommen, ja, Bro, du bist mein Mullet-Bro, und denkst du, seid ihr blöd, ihr habt nur den gleichen Haarschnitt. Vielleicht ist der eine irgendwie linksliberaler Demokrat und der andere ist rechtsradikaler Republikaner oder so, aber ihr habt halt einen Mullet. Aber gut, okay, wenn sich Leute darauf einigen können. Aber diese Mechanismen, die ans Werk gehen, wie Menschen danach Anschluss suchen, wie andere das hinkriegen und andere nicht, wie sich Anführer bilden und Folger, also so der klassische, es gibt ja, also, ne, auch, also es gibt den, der leitet, und es gibt den, der angeleitet werden will. Und das ist in dieser Serie auch unglaublich sichtbar. Und was bis zum Ende für mich erstaunlich bleibt, ist, dass immer wieder Figuren auftauchen im Hintergrund, die da so beistehen in den Gesprächen, die man davor noch nie gesehen hat. Nie. Und wo du so denkst, also entweder haben sie wie bei GZSZ so Statisten da reingesetzt, das würde ich aber bei so einer Show nicht machen. Ich glaube, das haben sie auch nicht. Oder sie haben manche Leute einfach für so uninteressant erklärt, dass sie wirklich nur so im Hintergrund stattfinden lassen. Und das würde ich mir auch, also da wäre ich dann, glaube ich, depressiv, wenn ich da rausfliegen würde, weißt du, wenn ich da bis zur fünften Folge nicht einmal gewesen wäre, also zu sehen gewesen wäre in dieser ganzen Serie.
Wie viel gibt's denn da eigentlich zu gewinnen?
4,56 Millionen.
Oh, okay.
Aber Reini, das wird einem doch wirklich reingedrückt bis zum geht nicht mehr. Also was hast, wie lange, wie viel hast du onaniert,
also doch,
während du das geguckt
hast? Ich hab's komplett geguckt. Ich wusste auch, dass es irgendein Millionenbetrag war, aber ich wusste nicht mehr, wie viel.
Ja, naja, also 10.000 pro Person. Deswegen, das haben sie auch bewusst so angelegt. Deswegen ist so eine krumme Summe, 456 Kontestanten. Und immer wenn einer rausfliegt, sind es 10.000 Dollar mehr. Was dazu führt, also deswegen sind ja so viele wirklich spannende psychologische Effekte dort am Werk bei dieser Show, weil die Menschen dann auch in Zahlen umgerechnet werden. Also dann sagt auch eine, als sie eine andere wirklich aufs Übelste betrügt, ja, am Ende ist sie für mich einfach 10.000 mehr in der Sparkasse. Und du denkst so, wie krass, wie entmenschlicht, wie kalt.
Bitter,
Ja, und deswegen habe ich gesagt, dass diese Show bitter ist. Also genau deswegen, weil ich das wirklich als sehr bitter empfinde.
Ja, klar, in der Hinsicht ist es bitter, aber es ist jetzt, weiß ich nicht, also es, am Ende ist es weiß ich nicht, Takeshis Castle und Koks.
Nee, weil
findest
die,
du nicht?
Also ich sage dir voraus, dass das Ding ein absoluter Riesenerfolg wird, also größer als alles andere, auch größer als Squid Game oder zumindest genauso groß, weil der Unterhaltungswert ist einfach extrem hoch. Es ist natürlich immer auf Cliffhanger geschnitten.
Natürlich.
Es sind gute Ideen dabei. Also dann wird halt ein Telefon reingeführt, aber keiner weiß, was das Telefon macht. Ne?
Okay.
Und allein das ist halt schon, das ist wie eine Affenherde, wenn du da, klingt jetzt doof, aber wenn du in eine Affengruppe irgendwie irgendwas reinwirfst und alle sind sich nicht sicher, was tut dieses Gerät, ne? Und du siehst einfach, dass der Mensch vom Affen wirklich nicht weit entfernt ist. weil dann einfach alle hingehen und dann, ja, geh da nicht dran, Bro. Ja, okay, doch, nee, geh nicht dran. Und dann wird darüber diskutiert. Und am Ende geht natürlich einer dran. So.
Ist das jetzt das erste Mal, dass das jemand, also das ist ja nicht das erste Mal, dass Squid Game nachgespielt wurde. Das hat Mr. Beast ja auch schon mal gemacht. Nee, das hat Mr. Beast allerdings, das hat Mr. Beast auch schon gemacht.
Ich habe keine Ahnung, wer Mr. Beast ist.
Du kennst Mr. Beast nicht?
Ja, nee, von 95% der Dinge, die wir hier reden, hast du keine Ahnung. Also, dass ich jetzt Mr. Beast nicht kenne, wird ja wohl, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Mr. Beast ist einer der erfolgreichsten YouTuber der Welt.
Doch, YouTuber sind mir so egal.
Okay, das, ja, siehst du, mir sind andere Sachen vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, wie viel Viewer Mr. Beast hat.
Mr. Beast.
Der schenkt auch gelegentlich Leuten einfach mal so 10.000 Euro oder Dollar und macht daraus Videos, also so ein Quatsch.
Aber er sieht schon, ich kenne ihn jetzt nicht. Ich sage das jetzt alleine aufgrund seiner Erscheinung. Er sieht schon aus wie ein Typ, den man nicht so nah an eine Grundschule ranlassen würde.
Insgesamt mit allen Kanälen, die er hat, 300 Millionen Abonnenten.
Wow.
Ja. Aufrufe über 37 Milliarden.
Ja.
Also ist schon groß. Aber der hat tatsächlich in der YouTube-Reihe hat der genau das gemacht. Der hat Squid Game nachgespielt. Allerdings
ja, gut,
nicht.
Aber
allerdings
natürlich nicht auf diesem inszenatorischen Niveau.
Mit einer halben Million, glaube ich, Gewinn.
Immer noch nicht schlecht.
Nee, also immer noch sehr, sehr gut. Ja, ja.
Immer noch eine Menge Geld. Also.
Ja, das. Ich weiß aber nicht, wie das ausgegangen ist oder was da passiert ist am Ende. Ich habe es nur mitbekommen, dass er das mal gemacht hat. 2021 hat er das gemacht. Ja, Real Life Squid Game.
Ja, naja, gut, also aber, natürlich kann man, aber
ist
natürlich
was
kann man
das
inszenieren, aber es ist was anderes als die Serie und es ist in dieser Art und Weise schon ein bisschen revolutionäres Reality-TV, finde ich. Also Es nimmt mir diese ganzen, warum ich zum Beispiel kein Dschungelcamp mehr gucke, ist diese wahnsinnige Langeweile. Dass ich dann so ganze Folgen habe, wo irgendwelche gelangweilten GZSZ-Ex-Schauspieler da in den Seilen hängen, froh sind, wenn sie ihre 20.000 Euro Prämie nachher mitnehmen dürfen und gar kein Interesse daran haben. Zwischendurch müssen sie dann irgendeinen Dreck fressen, aber es hat nicht den gleichen Reiz.
Ich habe da noch nie geguckt, weil ich das von Anfang an, also ich habe in meinem Umfeld, im Bekanntenkreis und so und unter Freunden, Leuten, die Dschungelcamp und so geguckt haben, ich konnte das nie nachvollziehen. Ich fand das schon immer unglaublich langweilig, so wie Big Brother. Auch unglaublich langweilig. Es ist einfach, ich habe es nie verstanden, wie das so ein Publikumserfolg sein konnte. So, ja klar, du willst irgendwelche Leute leiden sehen, denen irgendwie eine Spinne durchs Gesicht kriecht oder die Känguruhoden fressen oder so. Aber ich habe nie verstanden, warum das als Unterhaltung wahrgenommen wird. Ich fand es langweilig.
Also ich fand den spannendsten Part daran immer letztlich der psychologische Effekt der Gruppenbildung. Ja, also wenn sich dann eine Gruppe gebildet hat, die sich gegen die anderen verschworen hat oder gegen eine einzelne Person, da war die bekannteste Folge diese Sarah Knappig-Episode oder die bekannteste Staffel, wo Sarah Knappig es sich einfach durch dummes und oberflächliches Verhalten oder sagen wir mal durch sehr ungeschickte Äußerungen geschafft hat, einfach sich so zur Persona non grata zu machen, dass einfach niemand mehr irgendwas mit ihr zu tun haben wollte. Und dass nachher dann sogar ein Redelsführer, Mathieu Carrière, gefordert hat, dass man sie aus dem Camp entfernen müsste, notfalls auch gewalttätig. Und das war schon irre, weil das so eine ganz krude, ganz, das waren ja Promis oder zumindest welche, die sich als Promis sehen, die da ihrem eigenen Wissen nach gefilmt wurden. Und trotzdem zettelte der ab einem bestimmten Punkt so eine Art Revolte an, wo es darum ging, diese eine Frau im Notfall sogar zu verletzen. Und du dachtest so, wie wahnsinnig werdet ihr denn gerade?
Ich habe von dieser Frau noch nie gehört. Aber siehst
ja,
du?
Eine Reality, ein Germany's Next Topmodel Geschöpf, aber okay. ein bisschen einfach veranlagt, aber jetzt nichts Bösartiges oder so, sondern nur nicht clever.
Ja.
Und auch in der Kommunikation nicht clever. Aber das ist ja erstmal egal. Das gibt ja niemandem das Recht, die dann im Fernsehen lynchen zu wollen.
Nein. Sowas geht generell überhaupt gar nicht. Mal abgesehen hier von diesem Squid Game The Challenge, ich habe die andere Empfehlung von dir geguckt, dieses Gen V.
Ja.
Das ist sehr gut. Das ist sehr unterhaltsam und sehr witzig. Bisschen blutig, aber sehr witzig, ja.
Ja gut, aber ist ja auch irgendwie klar gewesen, dass das bei den Machern blutig sein würde.
Ja.
Ne?
Also wenn man The Boys mochte, kann man das auch ganz gut gucken. Ist, wie du schon sagtest, nicht ganz auf gleichem Niveau, aber ist trotzdem ganz gut. Spielt halt im gleichen Universum, kann man sich aber gut geben, finde ich.
Doch, also ich finde es auch sehr unterhaltsam und macht man nichts. Also ist eine nette, das ändert nicht dein Leben. Ich gucke ja jetzt gerade wieder Breaking Bad durch. Bin ja
schon
nicht
wieder?
Fertig. Ja, also das zweite Mal.
Ach so, du bist ne? beim A, okay. Ja.
Und Wahnsinn. Also Wahnsinn, wie wenig Fett da an den Rippen ist.
Ja.
Weil beim ersten Mal weiß ich noch, dass mir das gar nicht so schnell rumging. Also dass ich das eigentlich länger anfühlte. Aber jetzt, ich bin schon bei der fünften Staffel, also es sind schon sehr wichtige Storyparts und Hauptpersonen gestorben und so.
Ja.
Und was ich an dieser Serie immer noch unfassbar beachtlich finde, ist diese Konsequenz, mit der die diese Entscheidung getroffen haben. Dass sie gesagt haben, 6 Staffeln, fertig.
Mhm.
Bei Walking Dead, ey, da kann ich dir aber sagen, der hätte nach dem ersten Kartell, mit dem sie nicht, also ich spoil jetzt mal nicht die Serie, was da passiert, aber mit dem ersten Kartell, mit dem es nicht klappt, hätte es mit dem zweiten, dritten, fünften, sechsten, achten Kartell nicht geklappt und mit dem zehnten dann auch noch nicht. Weil, also immer wieder wäre dann dieser Modus passiert, sie versuchen die Drohungen ordentlich zu verchecken und geraten dann entweder in einen Gangkrieg rein oder sonst was. Das wäre bei Walking Dead immer und immer wieder passiert.
Ja.
Bei Breaking Bad passiert es einmal, und dann ist auch dieser Story-Arc abgeschlossen. Und dann geht's halt weiter, okay, dann entspinnt sich halt eine andere Problematik. Und das, diesen Mut zu haben, eine so erfolgreiche Serie trotzdem konsequent zu Ende zu führen, Wahnsinn.
Hm.
Und es ist einfach, die Wandlung des Walter White ist meiner Meinung nach der größte Fernseh- oder die größte schauspielerische Leistung, die je jemand in einer Fernsehserie vollbracht hat.
Ja, das, also für mich ist es auch immer noch so der Prototyp von guter Serie und auch unangefochten irgendwie auf Platz 1. Also es gibt wenig, oder eigentlich gibt es nichts, für mich gibt es keine Serie, die ähnlich gut ist, die eine stringente Geschichte erzählt. Ne? Also es ist ja wie ein unendlich langer Film. Andere Empfehlung noch, ich habe mit meiner lieben Frau letztens durch Zufall eine Serie auf Apple TV Plus geguckt, Eine Frage der Chemie. Oder in Englisch heißt er Lessons in Chemistry. Ist, glaube ich, als Buch auch gerade in der Bestsellerliste unterwegs. Ist eine ganz andere Geschichte. Da geht es um eine Frau, die als Chemielaborantin in den 50ern.
Aber fiktive Serie.
Ja, fiktive Serie. Es geht um eine Frau, die in den 50er Jahren in Amerika als Chemielaborantin arbeitet, also als Chemikerin, wirklich mit einem Master. Und irgendwie in dieser Welt, also 50er Jahre, da war ja noch nicht viel mit Emanzipation und irgendwie Gleichberechtigung, versucht dort als Chemikerin anerkannt zu werden, aber die ganze Zeit immer nur belächelt wird. Und so und später auf Umwegen ein gefeierter Star wird mit einer eigenen Fernsehshow, in der sie kocht.
In der sie kocht?
Ja, es ist halt eine Kochshow, in der sie aber anfängt, den Leuten mehr Chemie zu vermitteln, halt beim Kochen.
Okay, also eine schöne Idee. Ne?
Ist jetzt auch keine Serie, die dein Leben verändert oder so, aber ist was man, also ist gut produziert. Kann man sich wirklich sehr gut angucken.
Ist sie Ted Lasso-artig oder?
Nee, ist nicht Ted Lasso-artig, ist ein bisschen ernster. Also ist ernster als Ted Lasso, also weniger Humor, sondern ein bisschen ernster, aber trotzdem unterhaltsam. Also
Apple Plus ist der einzige Service, den ich nicht habe.
Ah, schade für dich. Dabei gibt es da noch andere gute Serien, wie Ted Lasso zum Beispiel, zu dem man dich auch prügeln musste.
Ja, und du hast ja recht, dass es toll war. Und dann habe ich ja sogar festgestellt, dass Jason Sudeikis, das hat ihn natürlich auch so stark gegeben, verwandt mit mir ist. Der hat geguckt, ne? Als sie ihm das gesagt haben, dann hat er gesagt, was?
Endlich was jemand Berühmtes, mit dem er verwandt ist, ne?
Der war so stolz, ne?
Hat er ein bisschen was von deinem Ruhm abbekommen?
Ja. Ich habe ihm gesagt, Jason, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Verstehst du? Wenn du mal, keine Ahnung, einfach mal eine Umarmung brauchst, der ganze Hollywood-Zirkus ist ja auch anstrengend. Viele falsche Freunde, Weiber. Komm einfach rum. Ich mach dir einen schönen Römertopf. Ich mach mal schön. Oder wir machen schöne Linsensuppe mit Mettwürstchen, schöne Mettenten, was frisch gemacht ist. Dann nehme ich hier einfach meinen Arm an meine Brust oder
okay,
Jason.
Können wir bitte wieder auf den Boden der Realität zurückkommen, der so schon absurd genug ist?
Was? Ja, stimmt auch wieder. Ganz kurze Frage.
Ja.
Hast du Wetten, das gesehen?
Nee, habe ich nicht. Habe ich bewusst nicht geguckt, weil Wetten, also nicht bewusst mich dagegen entschieden, weil ich es doof finde oder so, sondern weil mich einfach nicht interessiert. Also ich habe Wetten, das durch Zufall, diese eine Show, die Thomas Gottschalk gemacht hat, nachdem Wetten, das irgendwie lange tot war, hatte ich durch Zufall gesehen, weil ich da gerade den Fernseher angemacht habe und jetzt habe ich irgendwie gesehen.
Er hat vier gemacht, glaube ich.
Was denn? Vier?
Er hat vier oder fünf gemacht.
Ja, aber die erste davon hatte ich gesagt, so, ja, komm, ne, die habe ich durch Zufall gesehen, aber danach hat es mich schon irgendwie nicht mehr interessiert. Also ich habe Wetten, dass als Kind habe ich das geguckt, weil meine Eltern das gerne geguckt haben. Das war dann so ein Event, das hat man halt auf den fünf Programmen, die man hatte, es gab ja auch kein Internet oder so, war das halt ein Event und man hat das dann halt so geguckt, ne, Wetten, dass. Aber jetzt... Also ganz ehrlich, wenn sich irgendjemand mit irgendwelchen Promis auf einer Couch unterhält, interessiert mich nicht. Dazwischen irgendwie
15 Millionen Deutsche waren dabei.
Ich weiß, das ist ein riesen Publikumserfolg, immer und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Für viele Leute Nostalgie, für andere Leute empfinden das als ein gutes Format oder so, aber irgendwie, ich fieber auch nicht mehr mit, wenn irgendjemand sagt, er kann 30 Bierflaschen mit einem Bagger in unter 15 Minuten öffnen. Das ist vielleicht was gewesen, wo in den 70ern oder frühen 80ern gesessen hast und sagst so, boah, der Manni kann aber baggern, Alter. Ne, wo dich das beeindruckt hat. Heute denke ich mir so, ja und? Also ich finde, also die als Kind haben mich die Wetten hier und da auch noch beeindruckt. Bei vielen denke ich mir heute so, ja krass, was der kann. Aber mehr, ne, also mehr auch nicht. Ich weiß, was waren denn die Wetten? Also, oder spielen die Wetten überhaupt eine Rolle?
Ich habe es nicht geguckt.
Ist für die Leute, sind für die Leute die so...
Aber ich habe die Wetten gelesen. Ein Mann konnte Hähne am Hahnruf erkennen.
Super.
Zum Beispiel. Oder ein Mann konnte die letzten 216 Wettkönige oder eine Frau an Strichcodes erkennen. Finde ich, also gelesen finde ich es jetzt gar nicht so schwierig, 216 Strichcodes auswendig zu lernen. Also sie sehen sehr ähnlich aus, aber wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und würde mir wirklich Mühe geben, Ja. Würde ich wahrscheinlich hinkriegen, oder? Weiß ich nicht.
Das habe ich mir bei manchen Sachen auch gedacht, so ja, könnte man vielleicht schaffen, aber das hat man früher schon immer gedacht. Es gab halt bessere und schlechtere Wetten, ne? Also.
Ja, die Baggerwette muss natürlich immer kommen. Irgendein Alois aus dem Allgäu, der mit seiner Schwester verheiratet ist und dann sagt, ich kann mit meinem Abbagger, kann ich 7 rohe Eier zu einem Pfannkuchen mit Kaiserschmarrn zubereiten. Das ist mir scheißegal, was du mit dem blöden Bagger machen kannst. Fick deinen Bagger doch.
Dann gab's
die Baggerwette. Nein, selbst als Kind fand ich die Baggerwette schon immer doof. Dann hattest du immer die Außenwette, die war auch immer irgendwie doof. Dann hattest du immer irgendwie eine Bobmannschaft aus Ismaing behauptet, sie können. Halten Sie sich fest. Mit einem Bob, wo vorne ein Mettigel dran ist, am Ende mit einer Platte Frikadellen ankommen und denkst so, ist mir egal. Ja, es stimmt, Reinhard, es ist anachronistisches Kackfernsehen, Gottschalk ist aus der Zeit gefallen, nichts daran ist im wirklichen Sinne interessant, die Gespräche mit den Promis sind die Hölle, weil jeder bewirbt sowieso nur seine Scheiße, kein Mensch will was über den neuen Film von Matthias Schweighöfer oder die neue Platte von Helene Fischer wissen, es wird nicht ein einziges substanzielles Wort gesagt, die Musik-Acts sind Playback, aber, und jetzt kommt das große Aber, und da trifft es mich in meinem kleinen Nostalgieherz, es ist trotzdem das Lagerfeuer, es ist trotzdem die Sendung meiner Kindheit. Gottschalk ist das große Gesicht unserer Jugend, es gibt keinen größeren Entertainer, mit dem ich aufgewachsen bin und er wird mir fehlen. Ich glaube, er ist auch einfach ein ganz geiler Typ so, aber er passt nicht mehr in diese Zeit. Und das hat er ja am Ende auch gesagt und dann wurde er angegriffen dafür, weil er hat am Ende eine Rede gehalten, wo er sagte, ich passe nicht mehr in die Fernsehlandschaft.
Ich kann nicht mehr das hier sagen, was ich, also er hat irgendwie gesagt, zu Hause rede ich anders und das war früher nicht so oder so.
Genau, das ist natürlich klassischer AfD-Sprech, wird ihm dann vorgeworfen, aber es stimmt ja auch, also er hat ja auch in dieser Show wieder ein paar Sachen gesagt, wo sich dann, er hat Shirin David gesagt, dass sie gar nicht so aussieht wie eine Feministin nicht glauben würde, dass sie klassische Operettensängerin
aber
ist.
Aber man muss auch sagen, manche, also wie du schon sagst, das ist aus der Zeit gefallen, manche Sachen davon sind einfach, also sind einfach auch komplett daneben, ne? Also das ist, da muss man gar nicht lange drüber diskutieren. Das ist einfach.
Ja gut.
Das ist also, einfach komplett daneben.
Den kleinen behinderten Jungen. Schön war, dass der kleine behinderte Junge im Rollstuhl, der auch eine Wette, glaube ich, hatte, die Kinderwette oder so, habe ich nur ein Video von gesehen. Da haben sie ihm noch nicht mal eine Rampe zu der Couch gebaut. Er musste an der Treppe stehen bleiben. Und dann hat jemand das fotografiert und hat drunter geschrieben, Stand der Behinderten Gerechtigkeit
Integration,
in Deutschland.
Ja, Teilhabe Deutschland. Ja, da habe ich mir auch gedacht, so ja, leider ja.
Leute, also wirklich, das kannst du nicht machen. Einfach sagen, du bleibst halt mal schön. Timmy, du bleibst hier unten stehen mit einem schönen Rollstuhl. Und dann hat er ihnen auch gesagt, was ihn an den Rollstuhl, also er hat dann wirklich zwei Sätze gesagt, die so aus Sicht von nennen wir es mal Inklusionsexperten wirklich nicht gehen. Was fesselt dich an den Rollstuhl? Welche Krankheit hat dich an den Rollstuhl gefesselt, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann noch, du bist ja, würde man auf den ersten Moment gar nicht denken, ein ganz aufgewecktes Kerlchen.
Und dann denkst du, Alter.
Boah, ja. Da kannst du natürlich nur, ach, Thomas, ey, nee. Nee, kannst du nicht machen. Also kannst du einfach, dass er Schweinsteiger und Schweighöfer verwechselt hat und den einen dann Bastian Schweighöfer und den anderen Matthias Schweinsteiger genannt hat, ist mir egal. Aber zu einem körperlich behinderten Jungen sagen, man würde gar nicht denken, du bist ein aufgewecktes Kerlchen, nur weil der Junge nun mal im Rollstuhl sitzt und von gefesselt an den Rollstuhl und welche Krankheit, das ist schwierig. Das finde ich wirklich schwierig, weil da werden dann so Kategorien aufgeklappt, als wären Menschen, die im Rollstuhl sitzen, blöder als andere. Das kann man überhaupt nicht tun. Yeah. Aber es ist am Ende ein 73-jähriger Mann, der in dieser, weißt du, ich meine, ich habe letztens einen Clip gesehen, wo Roberto Blanco mit zwei mir jetzt nicht bekannten deutsch prominenten Frauen mit Frank Elstner bei Wetten, dass sitzt. Und 1980 oder so. Ja. Und dann sagt Roberto Blanco irgendwas und springt so auf und Frank Elstner sagt zu ihm, jetzt aber mal ruhig, sonst kommst du wieder in den Busch. Und Roberto Blanco lachte und klatschte die Hände und machte dann noch so eine Tiki-Taka-Geste.
Oh Gott.
Und du dachtest so, wenn du das heute machen würdest, die Show wäre, also
Zu Recht.
Die Show wäre nicht abgesetzt.
Instant vorbei. Ja, zu Recht.
Die wäre instant vorbei. Die wäre einfach sofort. Und da sage ich dann auch wieder, ja, da ist Political Correctness zum Glück angekommen, dass man schwarzen Menschen und dunkelhäutigen Menschen das nicht mehr, also dass man sowas einfach nicht sagt. Einfach Punkt.
So, ja, das
einfach,
ist einfach
ohne Diskussion, ja, ohne Frage, geht nicht. Auch nicht lustig. Aber und dann schreiben aber welche drunter, früher ging das noch und der Roberto hat auch gelacht. Ja, nur weil der Roberto gelacht hat, müssen aber 3 Millionen andere dunkelhäutige Menschen nicht darüber lachen. Ja. Und das ist auch einfach scheiße.
Hast du Thomas Gottschalk mal getroffen?
In einer der Job? Wenigen, die ich nicht getroffen habe, lustigerweise.
Ach, guck mal, da hab ich
und
dir
ich bin
voraus.
Mit Thomas Gottschalk. Ach stimmt, du hast ihn ja beim Wandern getroffen.
Ich habe beim Joggen,
ne?
Ich habe ihn beim Joggen getroffen.
Ich hatte letzte Woche noch bei Apofika das Thema, wo ich Thomas Gottschalk eben nicht getroffen habe, weil er hat mich ersetzt in der großen Z-Schnitzel-Sendung. Da wurden 2 Shows aufgezeichnet. Ich habe den Stuhl geräumt. Gottschalk verspätete sich. Ich musste früher weg. Ich hätte ihn so gerne einmal Hallo gesagt. Dann war ich schon weg und dann haben sie mit ihm auf dem Stuhl, auf dem ich gerade noch saß, der war noch warm von meinem Arsch, haben sie
Blumenkohl-Schnitzelsendung
aufgenommen, die am Ende dann vielen der Beteiligten zwar nicht das Genick gebrochen, aber schon sehr, sehr schwere Wochen beschert hat.
Ja, krass.
Nee, und du hast ihn beim Wandern getroffen.
Beim Joggen. Immer noch, beim Joggen. Das war, als ich mit einem Freund mit dem Fahrrad durch Österreich gefahren bin und über die Alpen Richtung Mittelmeer. Da sind wir, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo im Nirgendwo in Österreich, sind wir mit dem Fahrrad über so einen Weg gefahren. Kam uns so ein Typ, so ein großer, schwitziger, also verschwitzter Typ joggend entgegen, sind vorbeigefahren, hat zwei angeguckt, so, war das Thomas Gottschalk? Dann sind wir ernsthaft umgedreht und haben ihm nochmal Hallo gesagt. Ja, sehr unangenehm aus heutiger Sicht. Ich glaube,
und er hat nett reagiert, oder?
Ja, er war super nett und super professionell, aber ich glaube, also innerlich hat er sich gedacht, was für dumme Pisser, lasst mich in Ruhe. Tut mir im Nachhinein
ja,
auch ein bisschen
aber das
leid.
Ist, nein, aber es ist ein, das zeigt ja, was für ein Typ er am Ende ist. So. Das hätte niemand nicht verstanden. Nein, aber finde ich schon... Der bekannteste Mann in Deutschland im weitesten Sinne, also wirklich einer unter den 5 bekanntesten, der sich dann trotzdem in seinem Urlaub umdreht und mit euch noch labert und noch ein Foto macht.
Ja,
das ist nicht selbstverständlich.
Er war wirklich super nett. Ne? Er fragte so, und wo kommt er so her? Und so, ja, da war ich auch mal. Und also wir haben uns jetzt nicht ewig mit dem unterhalten, nur so 3-4 Sätze aber, Smalltalk, ne? Aber war echt nett. Also.
Ja, aber er hätte es nicht tun müssen.
Ja.
Also ich kann dir viele, viele deutsche Prominente nennen, die nicht halb so prominent sind wie sehr. Und das nie tun würden. Niemals.
Ich finde es krass bei Wetten, dass das war ja dadurch, dass es, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, gab es in den 70ern schon oder hat es in den 80ern angefangen? Weißt du das?
Ich glaube,
die erste war.
Das hat 81 begonnen. Ja. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Also vielleicht, also es liegt wahrscheinlich daran, dass es immer so eine Institution im Fernsehen war. Aber der hat da ja wirklich Weltstars auf der Couch sitzen gehabt. Ne? Also nicht irgendwie was weiß ich hier, Heino oder so, sondern der hat da wirklich, weiß ich nicht, wahrscheinlich Madonna, Cher, aber also alles so, alles was Rang und Namen hatte aus der Musik, hat er da sitzen gehabt. Schauspieler, alle, die man kannte, der hat halb Hollywood saß auf dieser Couch.
Genau.
Also das kann sonst nur, nee, den lasse ich. Ich wollte gerade einen nicht korrekten Witz machen, aber den lasse ich weg.
Okay. Egon Kowalski war es nicht.
Nee, anders, das kann ich dir später sagen. So,
okay.
Bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, wir müssen auch zum Ende kommen so langsam. Denn ich habe Urlaub. Möchtest du noch ein Wort über den argentinischen Präsidenten loswerden?
Der will jetzt den Dollar einführen, was ich wirklich lustig finde,
ja,
einfach mal
das.
Eine Landeswährung zu ändern.
Nicht
ja,
nur das,
aber
der will die Zentralbank schließen und damit de facto den Dollar einführen.
Auf der anderen Seite habe ich auch positive Stimmen über ihn gehört.
Echt? Ich habe nicht eine, der ist komplett durchgedreht, der Typ.
Okay, also mir hat zum Beispiel jemand gesagt, der aus Lateinamerika stammt, ey, guck doch bitte mal in die Länder, die versucht haben, linke Politik zu machen mit Sozialsystemen in
Lateinamerika. Ja, aber der Typ ist komplett durch. Der ist wirklich komplett. Der hat seine Hunde geklont oder der hat seinen Hund geklont und sagt, er hat ihn als Berater und er redet mit seinem toten Hund und so. Also, der ist komplett durch. Er wirklich komplett durch. Er spricht sich für gleichgeschlechtliche Ehe aus, selbst Anhänger der freien Liebe. Ich zitiere mal kurz Wikipedia. Befürwortet gleichzeitig ein striktes Abtreibungsverbot, selbst in Fällen von Vergewaltigung Minderjähriger. Möchte keine Sexualerziehung an Schulen, die soll abgeschafft werden. Der möchte Organhandel liberaler gestalten. Der meint, es ist ein Markt wie jeder andere auch, hat er gesagt.
Ah, ja, recht. Ja, was denn?
Ey, der Typ ist komplett
braucht
durchgedreht.
Braucht der Chinese zwei Nieren? Brauche nicht. Der eine ist, geht auch.
Klimawandel gibt nicht, sagt er, ist eine Lüge des Sozialismus.
Okay, ja,
vielleicht der ist Typ verrückt. Ist komplett durch. Der ist komplett durchgedreht.
Aber naja. Er hat lustige Koteletten. Ja, aber es ist trotzdem so, glaube ich, dass in Lateinamerika das Problem ist, die versuchen Sozialismus einzuführen oder versuchen Sozialsysteme einzuführen und das funktioniert in diesen Ländern nicht. Es funktioniert nicht. So. Also aus irgendeinem Grund geht ein Land nach dem anderen, zum Beispiel auch Argentinien, vor die Hunde.
Ja.
Also, die haben eine Superinflation von 140%. Die Leute hungern auf den Straßen. Über Venezuela muss man gar nicht erst reden,
klar,
was
aber,
da los ist seit
deshalb,
Chavez.
Aber
ne?
Deshalb einen offensichtlich Verrückten als Präsident zu wählen, ist doch nicht die Lösung. Guck dir mal an, also ich bin da das erste Mal drauf gestoßen.
Amerika widerspricht dir da energisch.
Ja, okay. Also. Okay, ist noch nicht viel besser. Aber als ich das gelesen habe von dem Typ, dachte ich mir nur so, ey, ernsthaft? Also ich fand's wirklich hart. Aber naja, schöner Abschluss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, lieber Basti. Werd wieder gesund. Trink viel Tee.
Du aber auch.
Ich bin gesund, ich habe nur Urlaub.
Ja, ja, ich meine grundsätzlich so, ne? Das so, wie sieht's denn aus mit dem Weg des Kriegers? Nimmst du brav ab weiterhin?
Mach's gut. Ich hab Urlaub.
Er hat wieder aufgehört.
Nein, ich war vorgestern noch joggen.
Okay, das ist ja schon mal was.
Ja. In Kalt und Regen, ekelhaft. Das Wetter draußen ist für Sport ekelhaft.
Wollen wir noch einen Song wählen?
Das können wir tun, ja.
Okay.
Was hättest du denn gern? Ich wüsste gerade nicht, was ich wählen soll.
Nehme. Weißt du, ich habe gestern so schöne Klassiker gehört. Habe ich wahrscheinlich schon genommen. Rory Gallagher.
Welches Lied?
I Fall Apart.
Post Malone? Nein, du willst ein anderes?
Nein, Rory Gallagher.
Ich suche es gerade. Findet nicht. Muss mir gleich mal einen Link schicken.
R-O-R-Y.
Du kannst es doch auch selber. Da, Rory Gallagher. Wie heißt das Lied? I Fall Apart, da ist es.
Ja.
So. Playlist. Hinzugefügt. Ist schon drauf.
Genau.
Hat sie schon. Ist egal.
Dann, ich guck gerade. Dann nehmen wir von unseren lieben Freunden von Electric Callboy was.
Ja.
Die haben mir nämlich nett geschrieben letztens. Ich glaube, We Got the Moves ist schon drauf, dann nehmen wir Pump It.
Ist bestimmt auch schon drauf, oder? Von denen haben wir doch viel drauf gepackt, weil die tatsächlich gute Musik machen. Und die sind auch gerade sehr erfolgreich unterwegs, ne? Ha,
wahnsinnig,
nee, hatten wir noch nicht.
Erfolge.
Ist drauf.
Ha, guck
da schließe ich
und
mich
du
an, finde ich auch großartig.
Okay.
Gute Musik. So. Dann, Feierabend.
Supi, Feierabend.
Macht gut. Viel Spaß noch beim Kranksein und
Dankeschön.
Beim Spielen. Ich hoffe, du spielst irgendwas.
Ja, vielleicht setze ich mich wieder an das alte Beast Elden Ring ran.
Ich habe heute Morgen eine neue Partie Baldur's Gate angefangen.
Eine neue Partie? Hast du nochmal 250 Stunden freigeschaufelt?
Nee, ich habe es zu lange liegen gelassen und ich habe ja den Fehler gemacht, bei meinem ersten Run einen von den Charakteren mit Origin Story zu nehmen. Dumme Idee. Beim zweiten Mal habe ich einen Hexenmeister genommen, wo mir auch Leute im Stream gesagt haben, ist nicht die beste Idee. Sie hatten recht, ist eine scheiß Idee. Und habe jetzt meinen dritten Run angefangen, nachdem der Hexenmeister andauernd gestorben ist. Ich habe jetzt die ganz einfache Variante genommen. Ich nehme Mensch, der ist Krieger. Und fertig.
Ah, der Klassiker. Das war das, was die Baldur's Gate-Macher oder die Divinity Original Sins-Macher gesagt haben, was ja die gleichen sind. Sie haben irgendwie so viel Rassen erschaffen, so viel Blabla und so viel unterschiedliche Varianten. Und am Ende nehmen 67% aller Leute einen Menschen, der Krieger ist.
Ja.
So, ist einfach so, ja, okay.
Aber ist doch die einfachste Variante am Anfang. Du musst dich nicht mit Arkan und irgendwas.
Dann können sie gleich Conan der Barbar machen, verstehst du? Dann müssen sie kein Rollenspiel machen, wo du unterschiedliche Arten wählen kannst.
Dir begegnen die anderen Charaktere ja auch noch. Du hast ja später eh eine Party und so. Ich bin mal gespannt, wie es damit läuft,
wie ich gehört habe, und dann an deinen Bruder verschenkt, du kleiner Kackhaus.
Ich habe Spider-Man 2 meinem Bruder ausgeliehen.
Ausgeliehen für immer. Weißt du, jetzt vielleicht verleihe ich dich mal an einen anderen Podcaster für immer.
Weißt du, wie mein
Alliteration am Arsch ohne dich weiter.
Weißt du, wie mein Charakter bei Rollenspielen standardmäßig mittlerweile heißt?
Schwanzi McSchwanzschwanz?
Ähnlich. Er heißt Bastardo.
Schön, dass ich dein Leben so umfassend geprägt habe. Küsschen aufs Schnüsschen, mein Hase.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.